Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologieanbieter für europäische Souveränität. Der Gast, der heute bei mir ist, ist eigentlich von der Funktion her jemanden, den ich buchstäblich seit 20 Jahren herbeisehne. Und das ganz ohne Ansehen der konkreten Person. Ich habe mich schon sehr oft, sehr lange und mutmaßlich für einige Leute sehr nervig für ein Digitalministerium ausgesprochen. Soweit ich weiß, das allererste Mal Ende 2006 in einer Zeitschrift namens Vorwärts. Das ist von einer Partei namens SPD. Die Älteren werden sich erinnern. Ein Parteiorgan. Und dieses Digitalministerium, das gibt es 2025. Vor mir sitzt natürlich Carsten Wildberger, der erste Digitalminister jemals, also erwachsenen Digitalminister, nicht so Digitalminister im Nichtschwimmerbecken, ohne das jetzt zu abwertend zu meinen. Hallo, lieber Herr Wildberger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das Erste, was ich glaube, was wir besprechen müssen, ist, haben Sie immer noch Bock? Sie sind jetzt fast ein Jahr dabei, 9, 10 Monate, ein bisschen früher als zur Regierungsbildung hat man erfahren, dass Sie es werden. Haben Sie dann noch Lust drauf?
Also ich werde oft gefragt, ob es Spaß macht. Und mit dem Wort Spaß kann ich mich nicht so viel mit anfangen. Mhm. Bock macht es auf jeden Fall, das ist was anderes als Spaß. Warum? Ja. Weil der Grund, warum ich es mache, die Energiequelle, wo ich aus meiner Sicht die Kraft ziehe, die ist eher in den 9 Monaten gewachsen. Sie ist nicht kleiner geworden. Mhm. Das ist, sag ich mal, ein gutes Zeichen.
Wahnsinnig viel anfangen mit dieser Kritik am Spaß. Da bin ich so Adorno-Schule. Fun ist ein Stahlbad. Ab so einem bestimmten Punkt, wenn man sich mit digitalen Themen auch aus politischer Perspektive beschäftigt, hat man in Deutschland so, würde ich sagen, wenn man dazu noch eine gewisse Sachkunde mitbringt, regelmäßige Verzweiflungsanfälle. Das fängt bei der digitalen Infrastruktur an. Das geht weiter bei der digitalen Transformation. Also wie verändert sich zum Beispiel eine ganze Branche durch Digitalisierung und Vernetzung. Und es geht bis hin zu den ständig in anderen Ländern neu aufgestellten Rekorden. Teile des Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten, die digital sind, die wachsen exponentiell. Und in Deutschland sind wir da ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtiger unterwegs. Meine Frage so zum Reinkommen ist, wenn es noch Bock macht, super. Kann es sein, dass wir eigentlich eine Art digitalen Ruck in Deutschland brauchen?
Massiv. Und aber der Ruck muss dazu führen, dass wir uns danach zutrauen, jetzt über viele Jahre auch Technologie mit einer größeren Begeisterung nach vorne zu bringen. Der Ruck muss halt, ist ja nicht nur ein Moment, sondern das muss wirklich danach eine Bewegung werden. Weil das, was mich echt umtreibt und auch ein bisschen höflich formuliert traurig macht, aber mir gleichzeitig Energie gibt, weil es mich einfach nervt, ist, dass wir gefühlt die letzten 20 Jahre an den ganzen technologischen Entwicklungen, es kulminiert ja halt jetzt mit einer nächsten Phase mit der künstlichen Intelligenz, aber es geht ja schon viel länger los mit Softwareunternehmen, mit den Plattformgeschäften, mit Cloud-Lösungen. Wir sind ja mittlerweile fantastischer Kunde geworden, aber haben zu wenig an dem Wachstum partizipiert. Und da muss man jetzt aufholen. Dann kommt natürlich immer die Frage, kann man das? Ja, ist nicht leicht, aber andere Länder haben es ja auch geschafft und wir haben schon gute Startvoraussetzungen. Die größte Hürde sehe ich manchmal bei uns mental und in der Bereitschaft, das wirklich anzugehen. Aber ich bin da hoffnungsvoll, dass das gelingt. Und ich sehe also auch viele Dinge, die sich schon bewegen. Aber das muss sich jetzt verstetigen und verfestigen und auch nachhaltig werden.
Wenn man sich so Deutschland digital anguckt, dann gibt es ja 2, 3 Sachen, die nicht so wahnsinnig rund gelaufen sind. In den, Sie haben es gerade angesprochen, letzten 20 Jahren. Haben Sie einen Erklärungsansatz dafür, warum dieses absolute Hochtechnologieland, die wichtigste Hochtechnologie, die digitale in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren jetzt nicht so hoch priorisiert hat?
Ich habe dafür, sag mal, Anhaltspunkte. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, man hat da so eine Begründung. Ich habe sogar mal für den Versuch unternommen, mal rauszukriegen, habe auch schon mal eine künstliche Intelligenz gefragt, ob es dahinter Quellen gibt, die belegen würden, dass wir uns vielleicht aus der klassischen physischen, sage ich mal, Industrialisierung, diesen Schritt zu Software, Daten, ob es da irgendetwas gibt, was einem schwieriger fällt. Das ist schwer daraus abzuleiten, dass das wirklich ein Trend ist. Aber als Befund würde ich sagen, wir haben uns in den letzten Jahren natürlich mit super gut funktionierenden Geschäftsmodellen auch sehr wohl gefühlt. nicht nur in Deutschland, auch als Europa. Und zum einen ist es absolut notwendig, dass man auch etablierte Industrie natürlich schützt, sich darum kümmert, dass sie schaffen Arbeitsplätze. Aber wir haben einfach zu wenig Raum gelassen für Innovationen. Und ich glaube, dass Innovation stark von unten auch kommt, von Startups. Schauen wir uns nochmal die großen amerikanischen Unternehmen an, die super erfolgreich sind. Die hatte man vor 10 Jahren, 15 Jahren teilweise nicht auf dem Zettel. Manche davon sind auch nur 5 Jahre alt und haben eine riesen Wertschöpfung hingelegt. Es ist ein bisschen abgegangen, auch junge Unternehmen, Startups zu feiern. Das erste, wenn ich das sage, dann die nächste Frage, die immer kommt. Ja, wie ist das denn, wenn man dann scheitert? Ich höre, was für ein elendes Wort. Das ist doch kein Scheitern, wenn junge Menschen oder ältere Menschen Bock haben, sich ein Unternehmen zu gründen, den Mut aufbringen, was zu gestalten. Scheitern ist man dann, wenn man aus dem, was man vielleicht noch nicht erreicht hat, nichts lernt. Mhm. Und das ist uns vielleicht ein bisschen mentalmäßig abgegangen.
Ja, das gehört zu meinen absoluten Schwerpunkten meiner Expertise, nichts aus dem Scheitern zu lernen. Da kann ich auch gerne beliebig viel Nachhilfe geben, wem auch immer. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um festzustellen, dass man da noch eine andere Perspektive drauf haben kann. Ich wehre mich gar nicht gegen das Scheitern, weil manchmal ist es ganz gut, wenn man das zum Bewältigen auch einfach Scheitern nennt. Wir haben eine Vielzahl von Startups, extrem erfolgreich, die wurden von Leuten gegründet, die erst 7-mal auf die Schnauze gefallen sind. Für mich habe ich so diese Sprachregelung gefunden, dass die digitale Welt und speziell künstliche Intelligenz eine Sphäre ist, wo man sich voranscheitern muss. Man muss also einmal, zweimal, dreimal etwas Falsches tun, um dann zu begreifen, warum ist wie denn das Richtige vielleicht sinnvoller. Und dieses Voranscheitern, das ist leider direkt mit meinem Erklärungsansatz für diese Zähigkeit in der deutschen Digitalisierung verbunden. Ganz lange habe ich gedacht, die sind alle doof. Ja, das ist das Lieblingsargument von Leuten, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen möchten. Ich bin dann aber auf ein Argument gekommen. Da würde mich wirklich interessieren, was Sie davon halten. Ich bin auf ein Argument gekommen, das sehr negativ ist und auf eins, das positiv ist. Und beides ist so ein bisschen so ein Echo von dem, was Sie gerade gesagt haben. Das Negative ist natürlich, dass wir in Deutschland keine Technologiefeindlichkeit haben, aber eine Virtualitätsfeindlichkeit. Mhm. Die ist leider schon sehr lange da, in vielen verschiedenen Ausprägungen. Wenn man dann so quer durchs politische Spektrum guckt, dann ist, sagen wir mal, eher in den grünen Sphären, würde man sagen, Datenschutz ist das Wichtigste auf der gesamten Welt und hat damit auch so ein paar Hindernisse mit dabei. Eher in konservativen Sphären würde man sagen, nein, wir müssen Industrie nicht nur schützen, sondern sogar abschirmen von jeglicher disruptiven Innovation, möglichst abgrenzen. Das ist leider auch ein paar Mal passiert. Das sind die negativen Talking Points. Ich habe einen positiven gefunden und der könnte uns vielleicht helfen, auf die nächste Ebene zu kommen. Wir sind in Deutschland schon verliebt ins Funktionieren. Mhm. Und in dem Moment, wo so wichtig ist, dass die Dinge funktionieren, ist man nicht nur wahnsinnig empört, wenn der Bus 5 Minuten später kommt oder mal eine halbe Stunde Stromausfall in Berlin. Naja, halbe Stunde, eher 2 Wochen. Aber gleichzeitig beginnt man leider schrittweise das Funktionieren als so wertvoll einzuschätzen, dass man sich weniger leicht verändert. Das heißt, eigentlich ist aus einem sehr guten Punkt, die Dinge müssen funktionieren, eine gewisse Veränderungsaversion entstanden.
Also ich würde da jetzt, wäre jetzt vermessen zu sagen, das sind zwei Gedanken.
Aber seien Sie mal vermessen, ich bin ja auch schon die ganze Zeit vermessen.
Jetzt, das sind super spannende Punkte. Ich denke da ganz schnell drauf, ein bisschen rum und reagiere mal da drauf. Ich würde aber schon mal anfangen mit dem Begriff des Scheiterns. Warum ich den, also vorwärts scheitern, den Begriff, da kann ich was mit anfangen, warum ich das Wort Scheitern nicht so mag. Es ist halt eine Wertung, die negativ besetzt ist, dass man etwas nicht erreicht hat, obwohl man es sich vorgenommen hat. Dahinter steckt aber eine Geisteshaltung und eine Erwartungshaltung, dass wenn man etwas Neues baut, in die Zukunft rein entwickelt, dass man die Zukunft vorhersagen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Dinge, selbst wenn ich sie mir denken kann und vornehme, dass sie sich trotzdem anders entwickeln, ich kann sie nicht vorhersagen, die Anzahl der Pfade, die es gibt, wie sich die Zukunft entwickelt, die ist ungleich größer als der eine Weg, der zum Erfolg führt. Und man lernt halt auch dann nur in der Rückschau. Und deshalb sage ich, ist der Begriff des Scheiterns, wenn ich ja Zukunft bauen will, in das Unbekannte gehe, wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich kann das am Ende eh nur in der Rückschau bewerten und dann kann ich was draus lernen. Vielleicht ist das jetzt aber auch Wortglauberei. Sie haben, glaube ich, mit Ihrem zweiten Aspekt, dem positiven Aspekt, völlig recht, dass die Bereitschaft, Dinge jetzt mal anders zu tun, weil der Druck auch so hoch ist, der Frust auch so hoch ist. Also was wir sehen, so viele Dinge klappt nicht, dass wir auch merken, wir haben vielleicht zu lange auf das gesetzt, was uns bisher stark gemacht und andere sind an uns vorbeigezogen, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen es anders, fordern auch mal beliebte Glaubenssätze heraus. Das Negative ist zwar eine Sicht, dass ich sage, der virtuelle Raum und Daten müssen sicher sein, Datenschutz. Ich mache mir aber nicht zu eigen, dass ich sage, mit Daten zu arbeiten, Geschäftsmodelle im digitalen Bereich zu bauen, dass ich den Grundsatz von sicheren Daten, Privatsphäre verletzen muss. Wir wollen es ja anders machen. Vielleicht ist es auch ein Differenzierer zu anderen. Das kann ja auch eine Chance sein. Aber in der Tat haben Sie, glaube ich, einen Punkt, wenn Sie das als virtuelle Welt beschreiben. Wir kommen natürlich sehr stark geprägt im 19. Jahrhundert aus einer physischen Welt. Und die Welt, was wir als Wirklichkeit empfinden, hat sich ja unwahrscheinlich geweitet. Und interessanterweise als Anwender von Technologie haben wir ja viele Menschen, die in Simulationen spielen, Computerspielen arbeiten etc. Das heißt, da erfahren wir die schon, aber wir haben es halt nicht geschafft, diese virtuelle Welt, die uns vielleicht manchmal kulturell auch ein bisschen suspekt ist, als Möglichkeit zu begreifen. Der große Unterschied zu einer realen Welt ist ein Softwareprodukt, eine digitale Entwicklung, die ist ja nie fertig. Es ist immer da kann ein Bug drin sein, muss ich ein Update machen. Es ist eine Welt des permanenten Updates oder am Ende, wir können es Alpha- oder Beta-Version nennen. In der physischen Welt, wenn Sie eine Fabrik hinbauen, die muss funktionieren, die können Sie optimieren, aber die muss einfach laufen. Da haben Sie sozusagen diesen Perfektionismus-Anspruch, den wir haben. Perfekt gibt's für mich zwar nicht, aber das ist ja so ein Anspruch. Mhm. Den gibt's in der Softwarewelt ja so nicht. Das entwickelt sich ja auch, der Charme, das entwickelt sich ja dauernd weiter. Und das ist schon eine andere Welt. Aber zu Ihren beiden Punkten, vorwärts scheitern und die Zeiten waren nie besser. Ich denke auch nochmal drauf rum.
Ja, ich glaube, dass notwendig ist, wenn wir so den ersten großen Punkt, der uns umtreibt, eingrenzen sollten, dann möchte ich das mit einem kleinen Spiel tun. Es ist das am wenigsten kreative Spiel, was man sich gerade vorstellen kann. Ich hoffe, das hat trotzdem noch niemand gemacht. Ich habe nämlich ChatGPT, die Vorzeig-KI, inzwischen gar nicht mehr mein Favorit, aber lange Zeit so eine Art Marktführer, den Köpfen immer noch, was die Qualität von Chatbots angeht. Ich habe ChatGPT gefragt, was Carsten Wildberger jetzt tun müsste als die drei wichtigsten Dinge für dieses Land. Haben Sie so ein educated guess, was dabei herausgekommen sein könnte?
Dann mal prüfen, was hätte Anthropic Opus, die letzte Version dazu gesagt, ob die auf das Ähnliche kommen.
Aber ich bin auch ein Fan davon, ehrlicherweise.
Das ist ein echter Sprung nach vorne, finde ich. Ich hätte jetzt mal gesagt, der muss die Verwaltungsdigitalisierung nach vorne bringen, damit die Menschen merken, dass was passiert.
Das ist in der Tat der erste Punkt.
Okay.
Und zwar in Klammern mit Bürokratieabbau, aber da würde ich sagen, das ist so relativ kongruent, diese beiden Sphären.
Okay. Das zweite, ich hätte gesagt, bei Staatsmodernisierung grundsätzlich das Thema, vielleicht ist das in dem ersten Punkt, den Sie jetzt gesagt haben, schon eingeschlossen, aber es wäre halt dann für mich die Vereinfachung von Regeln, zurückbauen, Beton abbauen, entbürokratisieren, das Thema Staatsmodernisierung. Und das dritte wäre das Thema digitale Souveränität, dass wir hier vom Kunden zum Entwickler werden müssen. Das heißt auch noch Infrastruktur, aber es waren nur drei.
Ja, es waren nur drei, aber ChatGPT hat diesen Trick gemacht. Und wenn man sich so ein bisschen tiefer mit den Chatbots beschäftigt, dann lassen sie sich ja nicht so in der Ecke drängen, sondern ganz im Gegenteil. Die machen dann zwar drei Punkte, aber ziehen einfach zwei Sachen, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben oder nur sehr wenig, zusammen. Weil tatsächlich sind die vier Punkte, die ich gerade gesagt habe, exakt da drin. An zweiter Stelle ist digitale Souveränität und digitale Infrastruktur. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie sinnvoll das ist, das so zusammenzuziehen. Es gibt Schnittflächen und Schnittbereiche, da würde ich sagen, okay, ist es total sinnvoll, jetzt komplett auf chinesische digitale Infrastruktur zu setzen? Fragezeichen, ich denke nicht. Aber natürlich gehören digitale Souveränität und die Infrastruktur dazu jetzt nicht zwingend zuallererst zusammen. Aber das waren genau die vier Punkte. Ja, ein bisschen anders ausgedrückt, regulatorische Leitlinien gestalten. In der Folge sollte Deutschland eine digitale Leitnation werden. Der fünfte Punkt, den man da reindenken könnte, wäre eben auch dafür zu sorgen, dass hier mehr herkommen muss. Aber das war also ziemlich nah an dem, was tatsächlich da ist.
Wäre jetzt mal interessant zu wissen, auf welchen Quellen das basiert, wenn das irgendwo öffentlich zugängliche Reden verarbeitet hätte, spinne ich jetzt mal. dann bin ich froh, dass er sozusagen die Punkte, die wir auch öffentlich nennen, gut zusammengefasst hat, sprachlich wahrscheinlich nochmal deutlich eleganter. Oder ob das wirklich aus anderen Quellen stammt und ja, interessant, okay.
Ich komme ja so aus diesen deutschen, sagen wir mal, Social-Media-Sphären. Vor vielen hundert Jahren hat man dazu Netzgemeinde gesagt, heute weiß niemand mehr, was das ist, aber es sind irgendwie die Leute mit ein bisschen größeren Social-Media-Accounts, die wurden lange so genannt. Und da hatten wir einen Running Gag. Und dieser Running Gag hieß, dass für immer, was auch immer man behauptet hat, konnte man drunter schreiben, Quelle Internet. Das ist tatsächlich vor über 15 Jahren mal in der Tagesschau gewesen. Ja, Quelle Doppelpunkt Internet kann man sich, glaube ich, heute nicht mehr leisten. Außer genau bei dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Die Quelle dafür ist ChatGPT. Und bei ChatGPT kann man buchstäblich sagen, Quelle Internet. Will sagen, ChatGPT hat ja im Hintergrund einfach eine Software, die das gesamte Internet liest, das so kondensiert, ein bisschen klug mit KI zusammenführt und dann Quelle Internet gleich ChatGPT. Ich würde gerne als ersten großen Punkt auf diesen digitale Souveränitätsaspekt gehen, weil das aus meiner Sicht, also wichtig ist alles, aber im Hintergrund haben wir zwischen Geopolitik, der Verdammung zum Erfolg in diesem Bereich, dass Deutschland einfach in 10, in 15 Jahren auch noch ein wohlhabendes Land ist und natürlich eine ganz konkrete Erpressbarkeit, ganz viele Facetten. Und da muss man gar nicht erst mit Trump um die Ecke kommen oder mit China oder mit Putin, was so beliebte Punkte da sind. Wie können wir denn schnell digital souverän werden?
Ja, ist ein unglaublich weites Feld und man weiß ja nicht genau, wo man dann am Ende mit anfängt. Aber ich fange erstmal an, was können wir denn eigentlich sehr, sehr gut? Wir haben exzellente Forschung auch im KI-Bereich. Wir haben mittlerweile auch Unicorns-Unternehmen, die im KI-Bereich sehr, sehr erfolgreich, selbst im Foundational-Bereich, jetzt nicht bei Sprachmodellen, aber in den generativen Weltmodellen. Wir haben Industrieunternehmen, die sehr, sehr stark sind in dem Bereich, beispielsweise eine Siemens, aber auch andere, die das schon sehr, sehr gut machen. Und wir haben natürlich auch ein paar Player, SAP, Telekom jetzt von den Großen. Wir haben auch mittelständische Unternehmen, die sehr, sehr gut sind und wir haben zumindest eine wachsende Startup-Community, die noch deutlich stärker wachsen muss. Das ist erstmal auf der Habenseite. Und völlig blind sind wir auch nicht unterwegs, das ist auch mal klar. Aber jetzt, was sind die Felder, auf denen wir uns jetzt fokussieren? Wir als, ist meine Überzeugung, wir als Ministerium müssen sehr messbar bestimmte Programme mit Meilensteinen vorantreiben. Beispielsweise, was tun wir im Bereich Data Center Rollout? Wir bauen sie zwar nicht, aber wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass Compute Infrastruktur geschaffen wird. Das ist mal ein großer Baustein, Compute-Infrastruktur. Da sind einige schon auf dem Weg und auch schon einiges passiert und auch einiges in der Pipeline. Das zweite große Thema, was uns beschäftigt, wie stellen wir sicher, dass wir auch im Foundation-Bereich aktiver unterwegs sind? Welchen Rahmen müssen wir schaffen? Wie können wir Unternehmen incentivieren, hier mehr zu tun, auch hier zu investieren? Aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben mit Mistral einiges gemacht. Wir haben, SAP hat mit Cohere gearbeitet. Wir sind mit Kanada im Austausch. Also wie schaffen wir es, dass wir auch dieses wichtige Feld dort auch mehr Capabilities, Fähigkeiten entwickeln? Der dritte große Punkt, an dem wir arbeiten, ist ganz konkret Cloud-Infrastruktur. Auch souveränerer Bauart mit deutschen Herstellern. Wir haben eine Ausschreibung laufen. Ich denke, dass wir bis zum Sommer da auch, da ist das Team dran, das auszuwerten etc. Wir haben souveräne Kriterien definiert und würde mich persönlich freuen, wenn wir auch mal andere Anbieter zum Zuge kommen sehen, die eigentlich auch was können und verdammt viel können. Und die unterstützen wir eben auch international, die Technologie, die wir da haben, auch nach vorne zu bringen. Da der nimmt der Staat ganz konkret die Rolle eines Kunden ein, Ankerkunde, wie wir das nennen. Das heißt, wir setzen auch unsere Bedarfe, die nicht unerheblich sind, setzen wir strategischer ein. Und der letzte Punkt ist, wie schaffen wir es für Unternehmen, die Rahmenbedingungen zu verbessern? Startups, wie kann ich schneller Unternehmen gründen? 24-Stunden-Gründung, wie kriegen wir Finanzierung sichergestellt? Auch jetzt in den höheren Series, was müssen wir da tun? Welche Probleme haben die? Wie können wir den Markt öffnen? Wir können auch Unternehmen für den Staat bei der Verwaltungsdigitalisierung arbeiten. Wir vernetzen sie über verschiedene Formate mit anderen Unternehmen im Ausland, in Europa, Kanada. Jetzt demnächst haben wir es uns vorgenommen, auch mit Indien zu tun. Das heißt, wie können wir sozusagen als Orchestrator auftreten, dass Unternehmen besser zusammenkommen? Und ein Projekt, an dem wir konkret arbeiten, habe ich aber noch keinen Projektplan belastbar. Wie schaffen wir es auch, dem Mittelstand zu helfen, auf den Datenschätzen, auf denen wir sitzen, die in Anwendung zu bringen, die auch zu matchen mit jungen Unternehmen. Und dafür braucht es aber auch eine digitale Infrastruktur souveräner Art. Das heißt, Daten müssen sicher sein, damit die nicht wegdiffundieren und wir andere Produkte am Ende selbst lernen, schlauer machen, sondern dass wir das bei uns halten. Und das sind die 4, 5 Felder, wo wir nicht nur konkret dran arbeiten. Das ist für mich ein echtes Herzensangelegenheit, weil es, wie ich es ja gesagt habe, mich echt umtreibt. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, jeden Morgen aufzustehen und Gas zu geben.
Mhm. Ja, einfach auch, weil da so ein Teil Zukunft mit dabei ist, wo jede Form von Angreifbarkeit, wo jede Form von Verletzlichkeit theoretisch dazu führen kann, dass man in diesem Land größere Probleme hat, als dass der DAX mal um 12 Punkte sinkt an einem Tag oder so.
Absolut. Ich meine, diese Souveränität führt uns ja gerade in der geopolitischen Situation vor Augen, dass Technologie, Fähigkeiten selbst im kommerziellen Bereich gegen einen verwendet werden können, selbst von Freunden, Partnern, wo man es potenziell jetzt nicht erwartet hätte.
Und ich will auch Ex-Freunde könnte man. Nee, so weit würde ich nicht gehen.
Nee. Also wir müssen jetzt mal auch nochmal 5 Grade sein lassen, finde ich. Wir werden auf Partnerschaften weiter angewiesen sein. Ich bin zutiefst egal mit den Herausforderungen, die wir gegebenenfalls in vielen Punkten in der Administration haben, arbeiten wir immer noch sehr vertrauensvoll mit Unternehmen, langjährige Beziehungen. Die müssen sich anpassen, die müssen sich verändern. Da sind wir auch dran, da ist auch Bewegung drin. Wir müssen aber es schaffen, einen scheinbaren Widerspruch, finde ich, anders aufzulösen als mit unserem klassischen Schwarz-Weiß-Ansatz. Wir werden weiter Partnerschaften brauchen. Diese Partnerschaften müssen wir auf den Prüfstand stellen, ob sie unseren wesentlichen Kriterien auf Souveränität gerecht werden. Da ist verdammt viel Bewegung drin. Amerikanische Unternehmen haben hier ganz andere Infrastruktur. Mittlerweile bauen die auf, als es vor 3, 4 Jahren noch überhaupt denkbar gewesen wäre. Und gleichzeitig müssen wir unsere Fähigkeiten auch viel aktiver einsetzen und da auch unsere Entwicklungsfähigkeit aktiv einsetzen. Wir müssen am Ende beides tun. Wir werden nicht ohne Partnerschaften auskommen, da müssen wir uns ehrlich machen. Wir neigen jetzt wieder dazu, in der Diskussion alles schwarz-weiß zu machen. Und das sehe ich schon als Herausforderung. Und in so einer schwierigen Gemengelage braucht es halt beides. Dafür braucht man erstmal Werte. Was ist etwas nicht Verhandelbares und wo müssen wir auch mal pragmatischer sein, aber voller Fokus eben auch auf selber machen.
Absolut. Also ich bin persönlich, um das hinter meinem Namen zu nennen, großer Amerika-Fan einerseits. Andererseits finde ich, dass die großen Tech-Konzerne, die in Deutschland manchmal extrem kritisch gesehen werden, dass die große Teile der Internetlandschaft und der Digitalisierung, bei KI ist es jetzt auch so, überhaupt erst urbar gemacht haben.
Absolut.
Und das darf man auf der einen Seite nicht vergessen, auf der anderen Seite können wir uns alle sehr lebhaft Situationen vorstellen, wo eine unberechenbare Administration plötzlich große Digitalkonzerne derart unter Druck setzt, dass sie sich gezwungen fühlen, diesen Druck weiterzugeben. Das ist jetzt auch nicht ausgedachte Szenarien, sondern welche, mit denen man sich beschäftigt. Leider hat, das muss man auch dazu sagen, um den Bogen zu digitaler Souveränität zurückzubekommen, leider haben die wichtigsten Diskussionspunkte seit jeher im Digitalen immer wahnsinnig kantige, merkwürdige und langweilige Namen. Ja, sowas wie Netzneutralität interessiert niemanden. Trotzdem wichtig, gibt ganz viele so irgendwelche Schnittstellen, wo man sagen würde, so Open, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man sagt, super, super wichtig, sehr langweilig. Deswegen wäre jetzt die Mini-Aufgabe, so etwas extrem Wichtiges wie digitale Souveränität. Wie würde man das einem klassischen TikTok-User erklären? Und mit TikTok-User meine ich jetzt gar nicht abwertend die doofe junge Generation. Ich bin großer Fan der Generation, aber was sie perfektioniert hat, ist, dass sie etwa 4 Sekunden wartet. Vielleicht 8. Bei komplexeren Themen oder einem bekannten Gesicht oder einer bekannten Frisur vielleicht sogar mal 12 Sekunden. Aber dann schaltet sie zu Recht ab, wenn man in der Zeit nicht geschafft hat, den Kern rauszuballern. Wie würden Sie also so jemandem digitale Souveränität erklären?
Der digitale Souveränität hat eben zwei Seiten auf dieser Medaille. Die eine ist eine defensive Medaille, wir müssen uns verteidigen, wir dürfen nicht Abhängigkeit haben, da hat jemand vielleicht einen Knopf und kann das gegen uns verwenden und abschalten. Die müssen wir absolut ernst nehmen. Aber die hat auch diese gestalterische Seite, dass wir sagen, digitale Souveränität heißt, selber bauen können, auch im geopolitischen Kontext aufgrund von Technologie, Fähigkeiten, kommt man halt auch uns nicht vorbei. Und ich komme sehr stark auch von der zweiten Seite, der positiven Seite. Jetzt muss ich mir überlegen, in 4 Sekunden, nämlich die eine, die andere Seite. Das heißt, wenn man Bock auf Zukunft hat, Jobs haben will, dann mit Technologie durchstarten, dran arbeiten. Es war noch nie so einfach, mit Technologie als Einzelner einen Riesenunterschied zu machen. Darauf habe ich Bock, war länger als 4 Sekunden und das ist digitale Souveränität für mich.
Könnte man einfach reingehen und sagen, manchmal ist halt auch länger als 4 Sekunden notwendig. So eine klassische Sonate, würde ich sagen, kann man jetzt auch nicht kondensieren.
Das stand gar nicht im Angebot.
Ja, nö, aber wenn man so auf diese ganze Sphäre der Technologie schaut, jetzt auch gerade die jüngsten Entwicklungen, künstliche Intelligenz, ist das große Schlagwort, dann gibt es relativ viele, man könnte Layer sagen, wird in Amerika auch so gemacht, relativ viele Layer und relativ viele Bereiche, wo Deutschland unabhängiger werden sollte. Zum Beispiel, was Hardware angeht, Chips ganz vorne. Was die Cloud angeht, das ist so die digitale Infrastruktur, auf der man dann operieren kann mit Chips. Dann kommen so bestimmte Softwares, Plattformen, Geschäftsmodelle, Apps in diesen Bereichen. Was ist denn der Bereich, wo wir politisch am dringlichsten etwas tun müssen?
Also diese Layered Structure, wie Sie beschreiben, die fängt natürlich schon bei Rohstoffen an, die Sie brauchen für die Chips. Da wir ein rohstoffarmes Land sind, sind wir natürlich auf Partnerschaften angewiesen. Im Chip-Bereich werden wir auf absehbare Zeit auf Partnerschaften angewiesen sein. Gleichzeitig haben wir ein paar gute Pflänzchen, neuromorphe Chips. Wir haben eine gewisse Chip-Produktion, aber nicht im Leistungsbereich, wo wir sie brauchen. Ich würde den Stack Quantum auch in der Hardware nicht unterschätzen. Da haben wir schon einiges anzubieten und auch Fähigkeiten. Den müssen wir gegebenenfalls auch mal mitdenken, auch wenn Quantum nicht direkt für KI, nicht notwendigerweise für KI, ist eine ganz andere Art des Rechnens. Dadurch unbedingt der Quantenvorteil wird sich nicht unbedingt in der KI, Stand heute, manifestieren, aber ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wo wir direkt ansetzen, ist im Infrastrukturbereich, wo wir also Cloud-Lösungen anbieten mit souveräneren Lösungen deutscher Bauart. Wir haben gute Unternehmen. Schwarz Digits, eine Telekom, SAP, andere, ich will jetzt keinen vernachlässigen, aber die können richtig was. Und dann sicherlich auf dem Software-Stack, der da drauf läuft, da haben wir zunehmend auch mit Open Source, müssen wir auch diese Möglichkeiten nutzen. Und dann der Applikationslayer, das ist unser Thema. Ich würde bei der KI neben dem Applikationslayer auch den Foundation-Bereich noch einziehen. Da sagen zwar viele, der Zug ist abgefahren, wenn ich jetzt mal aktueller Stand der Technik Sprachmodelle nehme. Ich halte das für brandgefährlich. Die Entwicklung ist nicht abgeschlossen. Und diese Modelle beinhalten am Ende des Tages ein Werteverständnis, bestimmte Zielfunktionen, wie sie gebaut sind. Und da möchte ich nicht in eine Abhängigkeit kommen. Wenn die Entwicklung dahin geht, das fließt ja auch einer der Gründe, warum so viel Geld da reinfließt, dass die Algorithmen, sozusagen die Agenten, die Software selber schreiben, kollaborieren und in einem iterativen Zyklus sich permanent selber verbessern, dann ist diese sogenannte Selbstverbesserung bis hin zu dem Punkt, wo vielleicht dieser Schwellwert, der schlecht definiert ist, wie AGI oder ASI, erreicht würde. Wenn das passiert und wir haben da nichts auf der Pfanne, wie sieht denn danach die Welt aus? Das heißt, wir müssen auch Fähigkeiten in diesem Bereich entwickeln, die wir sicherlich haben, aber da müssen wir aufholen. Und da ist dieses Feld ist nicht abgeschlossen. Da ist noch so viel Innovationsfähigkeit drin, kann mir auch keiner erzählen, das wird immer energiehungrig sein, das wird eine große Herausforderung sein. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Gigawatt wir heute trotzdem brauchen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auch in dem Feld ist noch verdammt viel drin. Wir müssen Sicherheitsfragen ganz anders durchdenken, ob wir Sicherheitsfragen schon sozusagen in die DNA des Algorithmus reinbekommen. Das sind Dinge, die entsprechen unseren Werten. Das kann auch ein super Differenzierer sein. Und da fallen mir viele Milliarden Menschen ein, die mehr Lust auf so eine Lösung haben, als, sag ich mal, auf andere Lösungsangebote, die wir sonst so haben. Das ist natürlich ein weiter Weg. Also, aber Cloud, Foundational-Bereich, da ist sicherlich, haben wir viel zu tun. Applikationslayer, wie kriegen wir das in Übersetzung? Die heutigen Basismodelle sind ja zwar sehr mächtig, aber in der direkten Anwendung ja noch nicht so ausgereift, dass sie super schlau sind. Also Nassim Taleb hätte gesagt, intelligent yet idiot.
Das heißt, da kenne ich aber auch Leute, für die das...
Ja, das ist richtig, aber man muss ja um die Lösung noch vieles herumbauen. Das ist natürlich auch etwas, wo wir richtig punkten können, auch mit unserer Industrieexpertise. Dafür braucht man halt Expertise in der Industrie. Also jetzt lange Ausführung, weil mich das echt umtreibt. Also an diesen Layern sind wir, glaube ich, sehr konkret dran.
Gehe ich total mit, ja, unter anderem deswegen, weil für Alltagsanwendungen sind die großen Sprachmodelle, jetzt ChatGPT, Claude haben wir schon erwähnt, da gibt es eine ganze Reihe von anderen, die noch dazukommen, DeepSeek aus China, noch ein paar amerikanische, Mistral natürlich hier aus Europa, aus Frankreich von Arthur Mensch. Aber da, glaube ich, ist es tatsächlich sehr schwer aufzuholen, weil im Moment sehr viel Geld in die Weiterentwicklung fließt. Aber große Überraschung, die trainieren mit Daten aus dem Internet, zum größeren Teil jedenfalls. Und es stehen nicht alle wirtschaftlich relevanten Daten im Internet. Das erstaunt jetzt vielleicht Leute, aber gerade wenn wir so in Bereiche, die in Deutschland wichtig sind, wie, sagen wir mal, Maschinenbau reingehen, dann haben wir hier in Deutschland eine Vielzahl von Leuten, die im Zweifel seit 15 Jahren alle möglichen Daten erheben, haben die IngenieurInnen schon seit 30 Jahren eingebaut, die Sensoren, die man dafür braucht. Und das ist lange nicht gesagt, aber jetzt erhebt man die Daten, man weiß aber noch nicht so genau, wie man die verwenden kann oder halt nur sehr eingeschränkt. Da könnte man doch genau darauf so irgendwas zwischen Small Language Models oder bestimmten KI-Modellen, die halt mit Industriedaten arbeiten, einbauen.
Also es ist interessant, dass auch Sprachmodelle, die jetzt nicht von den Parametern so wahnsinnig mächtig sind wie die ganz großen, aber wenn sie gut trainiert sind und auch spezialisiert trainiert sind auf bestimmte Anwendungen, können die sehr, sehr mächtig sein. Also das ist mal ein Feld, wo man, also beispielsweise Verwaltungsdigitalisierung, brauche ich jetzt nicht the latest, greatest Modell. Da kann ich also mit anderen Modellen arbeiten und die funktionieren wunderbar. Das andere Thema wird natürlich sein, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber es ist natürlich einerseits eine Frage der Daten. Jetzt kann man sagen, wir haben Industriedaten, die sind sehr wichtig für industrielle Anwendungen. Die Frage, welche Rolle können synthetische Daten spielen, perspektivisch. Und wenn es aber algorithmisch gelingt, jemand durch eine tolle Eingebung, dass die Art, wie ein solches Modell lernt, plötzlich gar nicht, also rekursiv lernt, in Schleifen und sich permanent selber verbessert, wenn da ein Durchbruch gelingt, auch technologisch, dann kriegt man eine bestimmte Fähigkeit ja auch schneller hin. Also ich würde den Optionenraum der Möglichkeiten dessen, was man nicht weiß, noch nicht in Abrede stellen. Da, wo Sprachmodelle besonders natürlich extrem stark sind, ist heute in der Programmierung. Gerade Anthropic ist da, glaube ich, stand jetzt aktuell sehr, sehr weit vorne. In der Mathematik ist der Fortschritt exorbitant. Das heißt, man hat schon mal zwei Grundprobleme oder zwei Grundbasisfähigkeiten in diesen Modellen verankert. Was wir vielleicht alle, was wir durch die Sprachmodelle gelernt haben, ist, was ist eigentlich Sprache, auch menschliche Sprache? Das ist am Ende des Tages nicht nur Wörter, sondern es ist eine Modellierung der Welt, die da implizit drin ist und die uns erst über die Sprachmodelle bewusst wird, was Sprache tatsächlich ist. Es ist nicht nur Syntax, Semantik, sondern es ist eine Abbildung von Wissen, von Modellierung. Und deshalb macht es wahrscheinlich auch, das ist ein Grund, warum es so mächtig ist. Mhm.
So in diesem Schnittfeld von künstlicher Intelligenz und Philosophie würde man wahrscheinlich von einer Ontologie sprechen, ja, von irgendwelchen Taxonomie-Hierarchien aufmachen, ja, und am Ende würde man relativ nah an dem landen, was eigentlich auch gerade passiert, irgendwo zwischen Vibe-Coding und dem Blick auf die Welt. Wir kommen schon relativ nah dran, dass man einfach per Sprache eine Software beschreibt und die KI wirft die aus. Also das ist die Essenz von Vibe-Coding. Haben Sie selber schon mal sowas gewipe-coded?
Ja, ich habe mal was ich früher mal, als noch zu Commodore-Zeiten mal selber programmiert habe, elendigst versucht mit Maschinensprache so ein paar Grafiken, langweilige Spiele, die auch dann nicht funktioniert haben, aber programmiert habe, wenn man das heute mal eins spricht, so mal eben in Space Invaders noch von der alten guten Zeit mal zu programmieren, dann haut das Ding das in, weiß ich nicht, ein paar Minuten raus und es ist einfach unglaublich, also ja, es ist phänomenal, ja.
Sehe ich ganz ähnlich, deswegen habe ich dieses Thema gewählt. Das ist für mich gerade Vibe-Coding, ist so mit am weitesten draußen, weil hier Sprache, menschliche Sprache zu Programmiersprache wird. Ja. Das ist genau das, was Sie gerade so fokussiert haben. Und ich, weil das zusammen mit humanoider Robotik für mich das absolute Avantgarde-Thema ist, dachte ich, es ist die perfekte Überleitung zum absoluten Anti-Avantgarde-Thema. Die Rede ist hier natürlich vom zweiten Teil des Ministeriumsbegriffs Staatsmodernisierung und spezifisch unser zweiter Themenkomplex digitale Verwaltung. Möchte ich eröffnen mit einem Zitat der, ich glaube, estnischen Digitalministerin von 2019 im Spiegel-Interview, die gesagt hat, sie hätte jetzt auch nicht gedacht, dass so eine Hochtechnologienation wie Deutschland 20 Jahre zurück ist. Haben wir inzwischen es geschafft, nur noch 15 Jahre zurück zu sein in der digitalen Verwaltung?
Man kann 15 Jahre zurück sein, aber nicht jeder sieht, dass es nach vorangegangen ist. Und das passiert gerade etwas, was noch nicht für alle spürbar ist, was ich aber schon als skalierfähig und in Ansätzen auch schon als Durchbruch bezeichne. Was ich meine ist, wir haben wenn ich mal auf die Verwaltungssicht gucke, ja, also wenn die Bürger auf den Staat gucken und die Unternehmen auf den Staat gucken, dann sehen wir ungefähr 8.500 Serviceleistungen, die wir in Anspruch nehmen können. Von einer Genehmigung, einer Baugenehmigung für ein Haus, Unternehmensgründung, heiraten, bis hin zu, ich will einen Bierstand aufmachen auf einem Rummel. Ja? Also dieses Spektrum, 8.500 Serviceleistungen. Wenn ich Genehmigungsverfahren aus Verwaltungssicht denke, dann haben wir 20.000 sogenannte Fachverfahren, also Regelwerke, im besten Fall, die dann auch programmierbar sind, nach denen entschieden wird, ob etwas gemacht werden kann. Infrastrukturprojekt ziemlich komplex, das ist das, wenn Sie so 6, 7 Ordner einreichen und für ein Wasserstoffnetz oder eine Stromtrasse teilweise 30
Ordner. Ich meine natürlich digitale Ordner, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer noch dingliche Ordner
sind. Digitale Ordner, aber selbst wenn sie noch nicht digital sind, dann schaffen wir es jetzt heute bei Infrastruktur zum Beispiel. Die werden natürlich eingescannt, die werden eingelesen, dann sind sie maschinenlesbar und dann macht die Maschine, die Agenten, die wir gebaut haben entlang dieses Genehmigungsprozesses, kann heute dann die Vollständigkeitsprüfung machen, die ebenfalls 6, 7 Wochen dauert, wenn das händisch gemacht wird. Und das geht dann sehr schnell. Und so können Sie einen Prozess, der sehr komplex ist, in 8 Teilschritte hinterlegen. Dann arbeiten da so 20 Spezialagenten, die bestimmte Themenblöcke übernehmen. Gesetzes- und Regelwerke, die kommen von außen als Input rein, dann arbeitet das Modell die durch und macht eine Entscheidungsvorbereitung. Und warum sage ich das? Wir sind gerade dabei, von diesen 20.000 Fachverfahren, wir haben auch eine Architektur gefunden, wie wir das hochskaliert kriegen und über Zeit viele, viele, viele Fachverfahren automatisiert bekommen. Daran arbeiten jetzt auch Startups mit. Wir haben allein 600 Bewerbungen bekommen für die erste Phase. Und das ist ein großes, ganz großes Projekt, was wir gerade machen. Wir haben sogar dafür einen internationalen Preis bekommen für die erste Lösung. Die müssen wir jetzt in die Nachnutzung bringen. Die kommt auf unsere souveräne Cloud-Lösung dann drauf. Und dann wird das Ökosystem dieser Dinger wachsen. So, sieht noch keiner. Aber bevor man sieht, muss man halt den technischen Durchbruch schaffen. Mhm. Deshalb sage ich, würde ich schon sagen, die 5 Jahre haben wir da schon mal, wahrscheinlich haben wir den in der Pipeline, ja, mhm. Genau. Und passieren noch ein paar andere Sachen, auch im Frontend, was bei den Menschen ankommt. Und am Ende der Legislaturperiode wird nicht alles geil sein. Da werden auch viele sagen, ah, es reicht noch nicht. Okay, aber wir werden viele, viele Leistungen, die heute schon richtig schmerzhaft sind, fertig haben, im Rollout haben. Und ich hoffe, dass wir auch merken, boah, wir haben Momentum aufgebaut und die Maschine wird jetzt besser, in der gleichen Zeitraum noch mehr rauszuhauen, im positiven Sinne. Und da ist schon eine Menge auch an Bereitschaft von Ländern und Kommunen, da zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt einheitliche Standards definiert, dass wir auch Dinge nachnutzen, dass wir gegebenenfalls Dinge zentralisieren. IKFZ ist ein Anfang. BAföG, andere Sachen werden wir auch uns anschauen, ob wir das so machen. Also da ist verdammt viel in Bewegung. Ja. Und das selbst, sage ich, bin ich da zuversichtlich.
Sehe ich total. Ich würde gerne, weil ich weiß, dass auch viele Leute zuhören, so aus der digitalen Verwaltung, beziehungsweise überhaupt erstmal aus der Verwaltung. Es ist tatsächlich so, dass die Strukturen und die Hierarchien und die Hintergründe der Digitalisierung im Verwaltungsbereich in den letzten, ich würde sagen, 30 Jahren einen großen Schmerzpunkt mitgebracht haben. Da war in sehr vielen Fällen, dass Leute gesagt haben, wir wurden jetzt schon 17 Mal ganz tolle Lösungen versprochen. Jedes einzelne Mal haben sie nicht funktioniert. Also wehre ich alles, was neu kommt, erstmal ab und nehme das, was wir hier schon haben, das halbwegs funktioniert und entwickle das selbst ein bisschen weiter. Ist nicht gut gewesen, war aber sehr oft für die Leute, sagen wir mal, so eine Rettung, wenigstens halb digital zu sein.
Also ich will das mal nochmal auch klarstellen und das sage ich nicht einfach so daher. Die Menschen in der Verwaltung, die leisten einen großartigen Job. Wo wir hier heute stehen, die arbeiten mit dem, was geht, wie wir Dinge aufgesetzt haben. Und sie müssen vieles ausbügeln, was nicht gut eingestielt wurde.
Oder was an Investitionen gemangelt hat, oder?
Das meine ich jetzt auch nicht hier im Sinne von, weil ich wüsste alles besser. Es ist nur eine Zustandsbeschreibung. Weil wenn wir es schaffen, aus 575 OZG-Leistungen in einem sich selbst verstetigen Prozess, weil er nicht orchestriert wurde, ausreichend orchestriert wurde, man weiß es nicht genau, 7.000 bis 8.000 Varianten zu bauen, dann sage ich, das liegt das nicht an der Kommune, die müssen sich ja irgendwie helfen. Mhm. Und daran baut sich natürlich auch eine Struktur auf. Mein Befund ist, und das meine ich nicht werten, sondern beschreiben, aber überlegt sich, was ist denn da passiert? Wir sind ja kluge Menschen. so ein Großprojekt wie Digitalisierung, was schon sehr komplex ist, in der Dreistufigkeit Bund, Länder, Kommunen, das braucht trotzdem Standards, das braucht ein Projektmanagement, was Dinge auch vereinheitlicht macht. Und wenn man nur ein Gesetz macht und sagt, man glaubt so, setzt das Gesetz jetzt um. Wir haben das ja in verschiedenen Novellen gehabt, das OZG, das Onlinezugangsgesetz, weil es nicht funktioniert hat. Dann kann ich den Menschen natürlich nicht dann, sag mal, ich sag's mal krass jetzt, unkoordiniert das Ganze machen. Wir versuchen halt jetzt eher Projektstruktur reinzukriegen und ich erfahre unheimlich viel Unterstützung aus den Kommunen. Ich weiß auch, worunter die Menschen da ächzen. Die haben echt einen harten Job. Ja, ist auch nicht so leicht, wenn die Bürger auch merken, das läuft nicht so rund. Die kriegen ja auch da viel von morgens bis abends auch als Feedback, weil da verdammt viel Druck im Kessel ist. Also was ich da sage, ist mitnichten eine Kritik an den Menschen vor Ort oder sondern es ist ein, finde ich, unzureichend durchdachtes, aufgesetztes Projektmanagement. Wir müssen Acht geben, dass bei der Registermodernisierung wir das jetzt besser hinkriegen.
Bin ich total der Meinung, da wollte ich nicht noch sagen, für diejenigen, die mutmaßlich aus Traumagründen vergessen haben, was OZG bedeutet. Das war das Online-Zugangsgesetz. Es gibt inzwischen den zweiten, demnächst sogar den dritten Aufguss, wäre meine Unterstellung. Beim ersten Mal, ich weiß gar nicht, war das Jahreswechsel 22 auf 23 oder wann war das?
Erste Mal, glaube ich, 20, sogar vor Corona noch.
2017. Ja, also das kann gut sein. Also jedenfalls beim ersten Mal beim Online-Zugangsgesetz hat mehr oder weniger, ich würde sagen, so ein Bereich einstellige Prozentzahlen der über 500 anvisierten digitalen Verwaltungsprozesse dann auch zum Stichtag funktioniert. Man konnte dann sehr präzise nachforschen, warum, und es lag so an 2, 3, 4 Gründen. Darunter waren zum Beispiel die komplette Sanktionslosigkeit, wenn man es nicht gemacht hat als Amt. Das war das Erste. Das Zweite ist, dass faktisch, auch wenn es im Gesetz anders gemeint war, aus dem laufenden Budget digitale, ja, und das war der dritte Punkt, digitale nicht Prozesse, sondern digitale Tapete ins Netz gestellt werden hätte sollen. Wir sagen, man hat gar nicht gesagt, der Prozess muss neu digital gedacht werden und dafür habt ihr Geld, sondern man hat gesagt, ihr habt eigentlich kein Geld und es reicht, wenn ihr nur das Frontend so ein bisschen digital scheinen lasst. Dass das nicht geklappt hat, verwundert nicht, aber es gab einen zweiten Aufguss, OZG. Das war ein bisschen besser, jetzt aber auch nicht sensationell.
Ja, wir sind schon weiter in Deutschland. Wir haben Kommunen, die schon in vielen, den wichtigsten Leistungen das auch im großen Stil anbieten. Da gibt's also große Unterschiede im Land, aber es ist sicherlich so, dass wir immer noch zu viel Flickenteppich haben und dass auch das einer für alle die Nachnutzung auch nur bedingt, sag ich mal, funktioniert hat. Aber es ist halt ein solch komplexes Vorhaben, das braucht, finde ich, ein anderes Projektmanagement, eine andere Begleitung. Da muss man sich vielleicht vorher doch die Zeit nehmen, mit allen Parteien darüber übereinzustimmen. Wie setzen wir so ein Projekt aus? Und ich bin unheimlich dankbar, dass wir viele Bundesländer haben, eigentlich alle, die da mitmachen. Wir haben auch bei der Modernisierungsagenda föderal haben wir Standards definiert, bei den Kommunen eine unglaubliche Offenheit, gemeinsam zu arbeiten, sonst können wir unseren Job ja nicht machen. Ja? Also es wird auch nicht alles gelingen, aber wir sind da auf einem, würde ich sagen, auf dem richtigen Weg. Und wir haben auch schon wichtige Durchbrüche und Erfolge schon zu feiern, aber es braucht halt, weil der Weg schon weit ist, viel, 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 viel mehr.
Das mehr, das sehe ich auch, aber wir müssen aus der digitalen Verwaltung raus so einen ganz kurzen Schlenker machen in die Empfindungslandschaft der Bevölkerung, um die es ja am Ende geht, beziehungsweise gehen soll, und zwar über diesen Fakt hinaus, dass, sagen wir mal, Bürgerämter die Leute, die zu ihnen kommen, jetzt gerne als Kunden bezeichnen wollen würden. Ich habe so eine Mini-Anekdote. Mein ältester Sohn ist 2021 geboren, ist hier 4 Jahre alt jetzt. Diese Anekdote bezieht sich darauf, dass wir kurz nach seiner Geburt, kurz meint hier 3 Monate nach seiner Geburt, in die USA fliegen sollten. Dass da brauchen Kinder einen Reisepass in den USA. Dieser Reisepass, den kann man nur mit einer Geburtsurkunde erstellen. Wir sind also 8 Wochen nach seiner Geburt ins Bürgeramt gegangen, um den Reisepass zu beantragen. Und das war damals in Mitte, Berlin-Mitte. Ist auch kein völlig namenloser Randbezirk, würde man jetzt so sagen. Verschiedene Ministerien sind dort, die Bundesregierung ebenfalls. Und haben gesagt, wir würden gerne einen Reisepass beantragen. Und dann haben die uns gefragt, ja, wo ist denn die Geburtsurkunde? Und dann haben wir gesagt, witzig, dass sie das sagen, die haben sie uns noch nicht zugeschickt mit leichtem Verzug. Können sie den nicht, sie müssen ja irgendwo im Computer unsere Geburtsurkunde haben, beziehungsweise sie von unserem Sohn. Und können sie die nicht nehmen, um den Reisepass auszustellen? Die Antwort war nein, denn ihr Sohn ist in einem Berliner Nachbarbezirk geboren und wir sind nicht vernetzt. Stand 2021, muss man dazu sagen, ist Äonen her. Aber das ist so mein Gefühl, was die digitale Verwaltung im Moment angeht. Wann kommt Stichwort Bevölkerung, denn von Ihnen das große Leuchtturmprojekt Digitale Verwaltung, wo man irgendwas benutzt vom Staat und denkt, wow, das ist aber fortschrittlich. Das ist die Richtung. Ist das noch Ende des Jahres irgendwie zu finden?
2. Januar 2027 werden wir die digitale Brieftasche einführen. Da ist erstmal der Ausweis dann drin. Digital nachnutzbar, digitaler Führerschein. Sind wir gerade dabei, diesen Prozess auch digital umzustellen. Der Fahrzeugschein wird da drin sein, Versicherungskarten. Und wir arbeiten mit Hochdruck dran, ob wir andere Nachweise dort reinbringen. Das geht immer nach Sicherheitsstandards natürlich. Das ist alles sehr, sehr sicher gebaut. Und gleichzeitig muss man natürlich die vorgelagerten Prozesse für die Nachweise auch entsprechend anpassen, damit sie eben dann auch sozusagen digitale Brieftaschen fähig sind. Daran wird sich auch anschließen, wie gehen wir mit Ausweisen mit Minderjährigen um? Da müssen wir auch die Prozesse, das würde wahrscheinlich diesen Fall in einer gewissen Weise auch einschließen müssen. Da gehen wir also auch an die Prozesse ran. Das Besondere an der Wallet ist aber für mich nicht nur, dass wir die Brieftasche haben, aber dass die Voraussetzung, das Fundament ist für wichtige Anwendungsfälle des täglichen Lebens, die das Leben von Menschen einfacher macht. Also ich will einen Mobilfunkvertrag abschließen. Dann mache ich das, indem ich mich authentifiziere im Internet über die Wallet. Wenn Sie Internetbanking machen und haben dieses etwas mühsame TAN-Verfahren, dann gibt es Banken, die jetzt auf unserer Sandbox aktuell entwickeln. Das geht jetzt mit einem Klick über die Wallet. Wenn Sie Alkohol kaufen und müssen Ihren Altersnachweis im Supermarkt da bringen, dann kann das direkt zum Beispiel am Supermarkt an der Kasse ausgelesen werden. Anderes Thema, denkt keiner dran, aber da hätte ich für mich sowas neu. Es gibt Unternehmen, zum Beispiel Jobvermittlungsunternehmen im Internetbereich, die haben also sehr, sehr viele Lebensläufe. Und die haben ein Thema, die wissen manchmal nicht, ist dieser jetzt echt oder war es vielleicht doch eine KI? Das kommt ja auch noch auf uns zu. Und das zu verbinden mit der Wallet und den Prüfsiegel zu geben, ist zum Beispiel eine Authentifizierung, die auch sehr sinnvoll ist. Also wir haben 100 Unternehmen aktuell, die auf Basis dieser Wallet zum Start auch was haben, damit das Leben digitaler, besser, schneller und einfacher wird. Und das, glaube ich, das kann auch Wachstum kreieren, das kann dokumentieren, dass Dinge nach vorne gehen.
Nebenbei gesagt, ich weiß, wie wichtig Authentifizierung im Netz ist, absolut essentiell, aber ich glaube, Prüfsiegel in einer Antwort, wie wird das Leben der Menschen besser durch digitale Verwaltung? Da ist Prüfsiegel schon das deutscheste Wort, was man sagen kann. In diesem Fall zu Recht. Ich würde gerne eine ketzerische Frage stellen. Wir haben das Online-Zugangsgesetz gehabt. Wir wissen, dass die komplette Sanktionslosigkeit bei Nichterfüllung des Versprechens ein Teil des Problems war. Wir sind hier im 12. Stock. Wie weit würden Sie sich denn aus dem Fenster lehnen, dass es wirklich am 2. Januar 2027 die digitale Brieftasche /Wallet vom Staat für uns alle gibt?
Ich habe es ja angekündigt und ich nehme sowas schon mehr als ernst. Wir hatten diese Woche vor 2 Tagen noch unseren Lenkungskreis in dieser Woche.
Ich übersetze es mal als im 2. Stock aus dem Fenster lehnen. Würden Sie machen? 3. Stock? 1. Stock?
Nee, wir können auch noch höher gehen. Also da bin ich auch.
Müssen wir nicht.
2. Januar, der Termin steht, den wollen wir holen und darauf haben wir uns committed.
Und nicht den Andreas Scheuer-Trick kurz vor der Wahl,
ich muss ja nicht wiedergewählt werden, das ist nicht meine Währung. Wenn ich sage, das holen wir am 2. Januar 2027, haben wir das. Super. Wir haben auch schon mal diskutiert, ob wir vielleicht, wie testen wir das vorher noch so ein bisschen, also ist auch nicht jetzt der geilste Launch-Tag, ne, der 2. Januar, aber das Ding wird dann live gehen und dann haben wir schon überlegt, wann drücken wir nochmal, machen wir sozusagen noch eine Party, dass das auch jeder mitbekommt, das machen wir dann vielleicht im Februar, aber ich habe keine Lust, das holen wir nach Hause.
Ich würde gerne so auf der Zielgeraden unseres Gesprächs ein bisschen philosophischer, gesellschaftlicher werden, so auf die Metaebene gehen. Was mein Gefühl ist bei der Digitalisierung in Deutschland, ist, dass manchmal, das haben wir am Anfang schon angesprochen, die Begeisterung fehlt, dass die Leute diesen Digitalisierungskomplex da als manchmal eine Zumutung begreifen. Das aber, und das ist für mich sehr erfrischend zu sehen, mit der neuen Ausprägung von künstlicher Intelligenz, also die Chatbots, dass plötzlich in Deutschland 2, 3 Dinge passieren. Das erste ist, dass in rasender Geschwindigkeit quer durch die Gesellschaft eine gewisse Faszination für eine neue digitale Technologie da ist. Deutschland ist das drittintensivst verwendende Land, was Chatbots angeht, die einen Pro-Account haben, beziehungsweise einen Account, den man bezahlen muss. Das sind Zahlen aus dem letzten Jahr, aber es gibt ja offensichtlich flächendeckend Leute, die sagen, ich investiere 20 Euro im Monat, weil ich spüren will, wie das funktioniert. Und gleichzeitig ist Deutschland auch noch, nach Zahlen von ChatGPT, OpenAI aus dem letzten Jahr, das Land, das am zweitintensivsten die Schnittstelle von OpenAI verwendet, direkt nach den Vereinigten Staaten. Für mich fühlt sich das an wie so ein Aufbruchsgeist, irgendwo zwischen Leute merken, wow, da ist was drin, das ist nicht nur Bedrohung, und einem neuen deutschen KI-Tüftlergeist.
Also ich hoffe, dass die hohe Nutzungsrate, die wir in Deutschland in der Tat haben, deshalb sind auch viele amerikanische Unternehmen, sie sehen diesen Markt, wie der von der Adaptionsgeschwindigkeit ist. Das heißt, wir sind erstmal was Positives. Mhm. Gleichzeitig brauchen wir auch eigene Unternehmen, die das hier machen. Das hoffe ich sehr, dass das ein gutes Indiz dafür ist, dass sich etwas bewegt. Ich hab's jetzt nicht, kann es nicht mit Quellen belegen, aber ich würde trotzdem folgende Sache sagen. Ich finde, wir haben, wenn es um die Bürgerinnen und Bürger, das Leben der Menschen ist viel digitaler, als wir sowieso glauben. Wenn ich mir Social-Media-Nutzung und Nutzung von Technologien angeht, iPhone, Penetration etc., da sind wir schon weit vorne. Das Leben ist schon digitaler von Menschen, als auch was die Verwaltung jetzt beispielsweise erleben. Ich finde aber, was sich verändert, wenn ich den eigenen Nutzungsraum verlasse und wir in die Kommunikation gehen, und das, weil ich sehr viel im Ausland war, das erlebe ich auch in der Sprache anders, wie wir haben uns wirklich antrainiert, weniger zu beschreiben, sondern sehr schnell zu werten. Und wie werte ich am besten? Mit einer höchsten Aufmerksamkeit, auch im Social-Media-Bereich, indem ich sage, das ist total schlecht oder das ist total gut. Und total schlecht hat eine höhere Aufmerksamkeitsspanne, siebenfach höher. Und da ist so ein Reflex dabei, dass immer die Frage kommt, wenn jemand was Neues macht. Wir waren eben mal vorhin bei den Gründern, beim Scheitern, Vorwärtsscheitern. Ja, wieso scheiterst du denn nicht? Wieso glauben wir daran, dass wir unerfolgreich sind? Also das ist ein Reflex, der ist stärker antrainiert, als ich ihn in der Vergangenheit in Erinnerung hatte. Wenn man im Angelsächsischen unterwegs ist, da ist die Welt, da muss man, um negativ zu sein, nicht ganz so hart sein. Oder in Australien, da habe ich es als sehr positiv erlebt. Und es gibt die Möglichkeit, positiv zu sein und gleichzeitig trotzdem auch den Herausforderungen zu begegnen. Und ich finde, das steht uns so ein bisschen im Wege. Wenn das, was Sie gerade nochmal auch mit Zahlen hinterlegt haben, tatsächlich auch dazu führt, dass es nicht nur die Nutzung ist, sondern wirklich ein Switch im Kopf ist, dass wir sagen, wir geben den Möglichkeiten von Technologie und sagen, ah, das ist aber spannend, das ist doch toll. Dann wäre das richtig, was richtig Großes, ja.
Was würden Sie denn den Leuten da draußen sagen? Aus meiner Sicht ist digitale Souveränität auch eine Frage von Demokratie.
Absolut.
Auch eine Frage von einer Selbstachtung als Absolut. Land und als Kontinent. Was würden Sie den Leuten da draußen denn sagen, was Ihr Anteil an der digitalen Souveränität sein kann?
Ihr Anteil der von den Menschen?
Von den Menschen da draußen. Also dass man kann das natürlich Firmen sagen, man kann da als Staat sicherlich sagen, wir kaufen eher aus diesen Unternehmenssphären und so. Aber was können die Leute da draußen tun für mehr digitale Souveränität?
Wir brauchen Gründerinnen und Gründer, mehr Menschen, die sich etwas zutrauen, in das Wasser zu springen und zu sagen, ich probiere was aus. Weil jeder kann mit der Technologie plötzlich Fähigkeiten an den Start kriegen. Vom Programmieren haben wir eben drüber gesprochen, was einem unheimlich hilft. Und gleichzeitig kann ich Fragen lösen, für die ich früher andere Art von Ressourcen gebraucht hätte. Das heißt, es gilt eigentlich für jeden Tag. Es war nie besser, Gründer zu sein. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir eine Welle, eine Begeisterung an Menschen haben, die sich versuchen und gründen. Und da müssen wir den Menschen auch Mut machen und die auch ein bisschen mehr abfeiern. Das Zweite ist, wir brauchen unsere etablierten Unternehmen, müssen auch so und so viele Ressourcen wirklich bereitstellen, das zu tun. Ja, ich weiß, Regulierung, wir sind da auch dran, KI-Verordnung, und wir müssen das innovationsfreundlicher gestalten. Aber trotz gegebener Umstände geht trotzdem viel, viel mehr. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und am Ende des Tages, sage ich auch ganz offen, es wäre auch wunderbar zu sehen, dass wir europäische Plattformen hätten, dass wir europäische Chatdienste haben. Da gibt es ja auch ein paar ganz gute, auch welche, die wir Interesse haben, die wir auch mit unterstützen werden, auch wenn es um Verwaltung geht, by the way. Da sind wir auch sehr aktiv dran. Und jeder Mensch hat eine Chance der Wahlmöglichkeit. Wir sind zum Beispiel auf Mastodon. Jeder kann entscheiden, ich bin da, das finde ich nicht gut, ich kann da hingehen. Ja, die Funktionalität ist vielleicht noch nicht so da, sind noch nicht so viele in der Community, aber Wir haben auch eine Chance mitzugestalten. Das heißt, jeder ist, hat auch eine Wahlmöglichkeit ein Stück weit. Da müssen wir halt alle dann durch. Und das braucht dann auch die Überzeugung. Es reicht halt nicht aus, das im Social Media zu sagen. Und man kann es auch, man könnte es auch machen. Ich mache es mir jetzt nicht einfach, aber ich will nur sagen, die Bewusstsein, dass es, dass jeder in der Gesellschaft dazu beitragen kann als Gemeinschaft mit all den Unterschieden, die wir haben in den Ansichten, aber trotzdem müssen wir zusammenstehen. Es geht um unsere Werte, es geht um unsere Freiheit, es geht um unsere Zukunft, es geht um die nächste Generation. Ich möchte nicht zu einer Kolonie werden und ich möchte, dass bei dieser Technologie, die Chancen, aber auch große Herausforderungen bietet, da möchte ich, dass sie die Werte, die uns wichtig sind, auch beinhaltet und dass wir auch die Herausforderungen, diese Technologie mit sich bringt, dass wir die gesellschaftlich gut gestalten, damit wir als soziale Gemeinschaft auch weiter zusammenarbeiten. Das wird mit Produkten von anderen schwerer sein als mit eigenen. Und jeder trägt auf seine Art dazu bei.
Das ist so, mit so einer Fluke, die ich für absolut notwendig halte, nebenbei gesagt, weil ich davon überzeugt bin, dass digitale Souveränität die Basis dafür ist, dass wir die liberale Demokratie aufrechterhalten können. So traurig man das finden mag, halte ich es für essentiell. Und gleichzeitig auch eine bestimmte Form von Freiheit überhaupt erst für uns in Anspruch nehmen können, die wir vielleicht im Moment etwas zu selbstverständlich betrachten. Und weil das so eine hohe Flughöhe hat, würde ich als letzten Schlussakkord nochmal das Ganze kontern mit so einer fast plakativen Frage. Sie haben vorher schon gesagt, dass Sie selber KI verwenden. Was ist denn Ihr Guilty Pleasure im Bereich künstliche Intelligenz? Sie können, das die meisten werden jetzt abgeschaltet haben, Sie können auch mit was antworten, was nicht total middle of the road oder ministerfähig ist.
Also ich nutze KI sehr viel im privaten Kontext. Ich muss natürlich, ich habe hier einen unglaublich starken Kompass, dass es nicht überlappt mit der Tätigkeit, die ich ausübe. Das erfordert bestimmte Verhaltensweisen, die ich sehr, sehr, sehr ernst nehme. Aber ich teste sehr viel aus. Und ich muss sagen, ich betrachte das als Erweiterung, als Augmentation, also als Verbesserung so meiner eigenen Fähigkeiten, indem man nicht sagt, schreib mir mal einen Text oder so. Ist ja völlig blöd. Also da hat man nichts bei, sondern sagt, man gibt Gedanken vor, nimmt die auf, schreibt um, sagt, gib mir mal Quellen, prüf auch die Quellen. Ja. Die sind auch viel besser geworden, die Sachen, je nachdem, welches Modell man nutzt, die Quellen. Und das ist so eine Art Co-Produktion. Das ist so ein bisschen wie ein Buddy. Und bin dann manchmal überrascht, wie höflich ich dann schreibe. Und wenn er dann manchmal was, er oder sie, wie immer, oder der Buddy, was zurückschreibt, wo ich sage, ey, das war jetzt aber echt, das war gefühlt letzte Woche besser. Dann ist der Ton dann auch nicht so höflich. Dann, also man erlebt, dass man, obwohl das ja eigentlich nur eine Maschine ist, dadurch, dass man als Mensch merkt, der hilft dir, da wirst du besser mit, dann stellt man fest, dann hat man eine gewisse Etikette, die man an den Tag legt. Das finde ich schon manchmal ein bisschen schräg. Aber ich nutze es, muss sagen, dadurch kriege ich bessere Gedanken, Dinge besser sortiert, bin viel, viel schneller und prinzipiell produktiver und ich wünschte mir, man könnte es im Job einfach mehr einsetzen.
Ein lieber Freund von mir hat an der Stelle gesagt, er sagt immer bitte und danke zu ChatGPT und den anderen KIs, denn für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die KI irgendwann die Weltwirtschaft innehat, würde er nicht gleich als erstes unter die Rede kommen wollen und deswegen in seinem Track Record soll immer sein, dass er sehr höflich zu den Maschinen gewesen war.
Ich mache das übrigens auch meistens, also ich kann mich nicht so eigentlich mal mit Menschen auch. Nee. Also das habe ich einfach nahtlos übertragen auf das andere System, weil ich glaube, es ist grundsätzlich eine gute
Eigenschaft. Ich sehe die Bildschlagzeile, Carsten Wildberger ist höflich zu ChatGPT, sehe ich jetzt einfach schon am Horizont mit der entsprechenden Erklärung dazu. Ja. Lieber Wildberger, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke auch dafür, dass Sie, das ist vielleicht ein sehr persönlicher Punkt, aber ich habe mir, als ich mir den Digitalminister gewünscht habe, so ausgemalt habe, das sehe ich ja, wie gesagt, seit 20 Jahren herbei, habe ich mir jemanden gewünscht, der nach seiner Amtszeit als Minister oder Ministerin nicht ein weiteres politisches Amt zwingend nötig hat, sondern schon mal in der Wirtschaft gezeigt hat, dass er oder sie halt auch anders erfolgreich sein kann. Das war mein sehnlichster Wunsch, weil ich glaube, dass man, da müssen wir gar nicht zu sagen, hinter den Kulissen den einen oder anderen ärgern muss und dass es deswegen sehr gut ist, wenn man nicht nur, was Digitalisierung und digitale Souveränität angeht, nicht erpressbar ist, sondern auch als Minister nicht erpressbar ist, weil man die Zustimmung von Leuten braucht, die einem in späteren Phasen Steine in den Weg legen können. Insofern auch dafür vielen Dank. Vielen Dank auch ans Publikum und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Herr Lobo, für das gute Gespräch und auch für die Denkanstöße. Danke.